3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Liebe Freunde, es ist wieder TPE-Zeit und falls ihr uns gerade abends auf der Couch hören solltet, wäre das eine exzellente Gelegenheit, um euch vorher noch einen guten Tropfen einzuschenken, denn wir unternehmen heute einen Ausflug in die Welt der Weine und des Weinbaus. Die Weinwirtschaft ist im Umbruch, der Absatzmarkt geht zurück und der Klimawandel verändert die Spielregeln. Gleichzeitig drängt eine neue Generation junger Winzerinnen und Winzer in die Betriebe, die viel Innovationsgeist mitbringt. Die Jungen treten an, um den Weinbau in Deutschland kreativer, innovativer und moderner zu machen. Und sehr viele davon sind Frauen, was sehr bemerkenswert ist in dieser klassischen Männerdomäne, die Winzerszene ja sehr lange gewesen ist. Eine dieser aufstrebenden jungen Winzerinnen ist heute unser Stargast bei The People Equation und auf das Gespräch mit ihr freue ich mich sehr. Es ist Michaela Gerhard Zöller vom Weingut Leon Gerhard aus dem wunderschönen Rheingau. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Michaela.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, weil das ist tatsächlich das allererste Mal. Und ich bin schon gespannt, was so auf mich wartet.
Viele, viele Fragen, aber die härtesten, die wirst du heute nicht von mir bekommen, sondern von meinen Freunden, dem leidenschaftlichen Weingenießer Paul Taaf und dem alten Rheinhessen Jens Arzleben. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen. Ich habe schon meine Barbera aufgemacht, Michele. Extra für dich. Ich kann aber mit deutschen Rotweinen nichts anfangen. Kommen wir bestimmt nachher dazu.
Ausnahmsweise bin ich da mal ganz bei dir, lieber Paul.
Finde ich jetzt nicht so. Also da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also da kennt man schon so den einen oder anderen Kollegen auch. Die machen schon sehr feine Sachen.
Aber das ist ja schon interessant, Michaela. Du hast mir ja sogar erzählt, dass du selber mit einem Rotwein experimentierst, obwohl das Rheingau ja eine klassische Riesling-Destination ist. Was treibst du da gerade im Weinberg?
Tatsächlich gibt es ja auch so um die 12% oder so was Spätburgunder bei uns, weil der Spätburgunder ist eigentlich relativ groß im Rheingau. Wir bauen ihn halt ein bisschen anders aus, weil dadurch, dass ich wirklich jedes Jahr nur eine bisschen kleinere Menge habe an Rotwein, kann ich den dann halt auch so ein bisschen nach meinem Geschmack machen und nicht ganz so Mainstream.
Michele, die Frage dann von mir, weil das ist genau mein Problem, diese Traube, Spätburgunder. Das ist bei mir sowas von kohlensäurelastig, das für mich ehrlich gesagt magentechnisch problematisch ist. Ja, ich weiß, es gibt jetzt trockenere Spätburgunder als früher. Wie würde dein Traum-Spätburgunder aussehen? Was hast du damit vor?
Also unser Spätburgunder ist eigentlich immer komplett trocken. Der bekommt eigentlich gar keinen Restzucker, ist immer komplett durchgegoren. Hat natürlich noch ein BSA gemacht, also einen biologischen Säureabbau, dass einfach so ein bisschen die Säure auch besser eingebunden ist beim Rotwein. Und man muss halt auch sagen, bei uns bleibt er halt auch sehr, sehr lang auf der Maische. Also es bedeutet, auf den angequetschten Trauben liegen. Weil normal ist er beim Spätburgunder eigentlich so 3 Wochen oder sowas. Und bei uns bleibt er so, ja, meist um die 5,5 Wochen. Aber da muss man dann schon vorsichtig sein und muss wirklich immer wieder nachgucken und schauen, dass da noch alles fit ist, bis der abgepresst wird.
Ja, also ich hab natürlich einige Rotweinfreunde, die viel mehr Ahnung haben als ich. Aber wenn Sie über deutsche Rotweine reden, ich habe ja in Italien gelebt, da ist meine Liebe für Rotwein, dann hat sich noch weiterentwickelt. Aber die reden immer vom Rotwein aus dem Ahrtal.
Ja.
Würdest du das zustimmen, dass das die besten deutschen Rotweine sind?
Vielleicht nicht unbedingt nur Ahrtal, aber an der Ahr, die haben schon ziemlich guten Rotwein. Da hat sich auch wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. An meinen letzten Ahr-Rotwein kann ich mich noch erinnern, den habe ich wirklich sehr lange auch liegen lassen bei mir im Lager, weil ich habe mein privates Weinlager. Und da habe ich halt auch so ein paar Weine, die sind nochmal in einer Extrakiste, dass man da nicht dran geht, dass man da erst so teilweise wirklich nach, keine Ahnung, fast 10 Jahren oder sowas mal dran geht. Da hatte ich auch einen von der A, das war schon fein.
Welche Traube nutzen Sie da?
Das war eigentlich auch ein Spätburgunder, den ich hatte. Teilweise auch Frühburgunder, aber ich meine gerade Spätburgunder kann man so viel draus machen. Da kommt es wirklich auch drauf an, wie gehe ich im Weinberg einerseits damit um? Wie gehe ich im Keller natürlich auch damit um? Und vielleicht halt auch, wie lange lasse ich den nochmal liegen? Weil zum Beispiel auch bei uns, der ist ja schon dann so ein bisschen kräftiger, wenn der so lange auf der Maische liegen bleibt. Und bei uns bleibt er zum Beispiel auch erstmal 1,5 Jahre oder sowas dann im Keller liegen, teilweise noch ein bisschen im Holz, bis er dann wirklich auf die Flasche kommt.
Ich bin jetzt so ein Montes Alfa, Chilene, Hardcore-Typ. Ich mag's extrem gerne, extrem holzig. Und die Frage für mich ist, wann wird sowas hier in diesen Breitengraden geben, mit der zunehmenden Wetterveränderung?
Das ist eine gute Frage. Also so teilweise hatten wir tatsächlich auch schon gerade so was den Alkohol anbelangt. Manche Jahre, wo wir wirklich aufpassen mussten, also zum Beispiel in 2018 war so ein Jahrgang. Der Rotwein, der lief schon bei uns ziemlich gut, aber wenn man den im Sommer getrunken hat, der hatte so um die 14, 14,5 Umdrehungen. Ja, der hat dann schon gerade bei 30 Grad ganz gut reingehauen. Ja, also gerade so mit dem Holz, das kommt halt auch immer noch mal drauf an, wie so ein bisschen der Stil vom Winzer ist.
Michaela, der Jens braucht mindestens 16 Umdrehungen und 35 Grad Celsius. Dann ist der Jens in meinem Element.
Also das war ein bisschen, wo ich in Südtirol gearbeitet habe. Die Rotweine, die waren dann auch so teilweise um die 15 Umdrehungen.
Ich liebe den Massiv. Den kennst du sicherlich auch, ne? Aus Südtirol. Da ist schon die Flasche so massiv. Die wiegt so viel wie zwei normale Weinflaschen. Und den finde ich großartig. Der ist super. Also hier keine Schleichwerbung, by the way. Das haben keinerlei Verträge. Ich sowieso nicht. Ich bin ja eigentlich komme auch aus Kölsch. Ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus. Deswegen Massiv und Montes Alfa sind nur so meine persönlichen Lieblinge.
Ich würde mal sagen, mit Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer, bevor ihr hier noch eure Weinberge zeigt im Bild und vergleicht, wer den längeren Weinberg hat, würde ich gerne noch mal ein bisschen früher ansetzen und dass wir Michaela noch ein bisschen kennenlernen, mit der wir heute über Wein sprechen werden. Michaela, erzähl doch mal kurz ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Wie lange bist du schon dabei im Weinbau? Wie alt bist du? Was hast du für eine Ausbildung genossen? Wie blickst du auf das Leben als Winzerin?
Also tatsächlich dadurch, wenn man auf einem Weingut aufwächst, kriegt man natürlich vieles mit. Ist natürlich auch schon immer als Kind eigentlich gerade draußen im Weinberg mit dabei. Aber wirklich jetzt angefangen mit Praktika und so weiter, habe ich tatsächlich erstmal auf der Weinwerbung bei uns. Bin so erstmal im Marketingbereich, im Schulpraktikum gelandet und dann später nochmal im Weinbau und da dann eben auch schon in der 12. Klasse direkt vorm Abi Ausbildungsvertrag unterschrieben und eben auf Schloss Vollrath dann Ausbildung angefangen. Ist eigentlich im Weinbau, wenn man Abitur vorher macht, dann 2 Jahre. Da war ich dann nochmal ein zweites Jahr drüben in Rheinhessen gewesen und bin dann danach an die Uni in Geisenheim gegangen, also an die Hochschule und habe da dann nochmal Weinbau studiert und war während dem Studium nochmal in Südtirol für einen Herbst gewesen und danach nochmal in Österreich und nochmal in Neuseeland zum Arbeiten und dann 2016 bei uns daheim mit eingestiegen.
Das wird uns später noch ein paar Mal begegnen. Die Fülle an Input, die du dir praktisch besorgt hast, bevor du in das Business eingestiegen bist, auch die Auslandserfahrung, die ja auch wichtig wird im Weinbau. Jetzt haben wir dich auch aus einem besonderen Aspekt eingeladen, und zwar Winzerin hat man ja früher so gut wie nicht gesehen im Weinbau. Die Rolle der Frau im Weinbau war ja die Weinkönigin, die Weinprinzessin, so ein bisschen das dekorative Gesicht für den Vertrieb. Und jetzt habe ich aber neulich gelesen, dass inzwischen schon 30 bis 40% der Winzerinnen, die in den Studienjahrgängen sind, weiblich sind. Warum strömen die Frauen denn erst jetzt in die Betriebe hinein?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich muss auch tatsächlich sagen, bei uns waren es noch nicht ganz so viel während dem Studium, aber dann schon so ein paar Jahre später waren es eigentlich schon teilweise dann, keine Ahnung, 40, 50% auch teilweise. Es wird halt einfach immer offener und eben auch mit den Maschinen und alles. Es ist halt auch wirklich, gerade so draußen im Weinberg, die Arbeit ist da halt wirklich auch sehr, sehr gut zu machen. Und ja, es wird auch an sich, das war früher wirklich, dass man, wenn man im Weinbau gearbeitet hat, dann war es auch von den Leuten hier, hat man dann einfach die Rückmeldung bekommen, ja, sie sind ja dann fürs Marketing zuständig. Wer macht denn den Wein? Also das war schon noch auch bei vielen Leuten so im Kopf, weil ich war ja zum Beispiel auch Weinmajestät gewesen und da war es wirklich auch immer so ein bisschen, weil man sich dann länger mit den Leuten unterhalten hatte und dann war es für die Leute total überraschend, dass man sich mit der Weinproduktion auskannte. Ja, ich finde auch generell unter den Jungwinzern ist einfach jetzt so ein bisschen mehr Austausch auch. Und es ist jetzt einfach nicht mehr so, dass man komisch angeguckt wird, wenn man in Arbeitsklamotten irgendwo um die Ecke kommt und dann wirklich als Nachfolgerin dann in Betrieb reingeht.
Das ist ja ein landwirtschaftlicher Betrieb de facto in Weinbau. Es gibt Maschinen, das ist sehr viel körperliche Arbeit. Die Erntehelfer, das sind ja auch teilweise raue Gesellen. Es ist ein bisschen Zeitdruck drauf. Und wenn in so einem Umfeld über Jahrzehnte von Männern geprägt wird, dann geht sowas ja nicht von heute auf morgen weg. Ist das immer noch ein sehr raues Arbeitsumfeld für eine junge Frau oder verändert sich das jetzt schon praktisch parallel zu dem Eintritt der vielen jungen Winzerinnen?
Ich finde schon, dass sich das geändert hat. Also ich finde schon, dass es wesentlich entspannter ist, klar. Also ich muss sagen, mir geht es ja auch selbst teilweise so, wenn ich jetzt im Herbst bin und habe einen ziemlichen Druck, man fängt irgendwie morgens um 6 Uhr an und hört abends um 11 Uhr auf, dann läuft man halt auch irgendwann mal auf dem Zahnfleisch. Aber ganz, ganz früher hatte ich tatsächlich mal eine schlechte Erfahrung gehabt, gerade so als Mädel. Aber so auch so gerade im Ausland, wo ich unterwegs war, wurde ich eigentlich sehr herzlich aufgenommen. Obwohl ich zum Beispiel in Südtirol wirklich das einzige Mädel im kompletten Keller war.
Und wie reagieren dann die Kunden darauf, zum Beispiel auf Weinmessen, die ja auch sehr oft immer auf die Person des Winzers abstellen bei der Auswahl ihrer Weine und des Weinguts, das sie kennen, wenn da plötzlich nicht ein gestandener Winzer steht, wie man sich vorstellt, sondern eine junge Frau, die sagt, ich habe den Wein gemacht?
Bei einigen, man merkt halt auch so ein bisschen, es ist jetzt hier im eigenen Gebiet, also im Weinbaugebiet, da ist es so langsam schon eigentlich ganz normal, oder wenn es halt jetzt irgendwo in der Großstadt ist, die vielleicht nicht unbedingt was mit einem Weinbaugebiet zu tun haben, da ist dann schon die Reaktion manchmal noch ein bisschen anders. Aber ich muss halt sagen, bei uns im Betrieb hat das eigentlich relativ gut funktioniert, weil ja mein Papa immer noch ziemlich viel im Betrieb gemacht hat, ich aber auch schon mit rein bin. Und dadurch hatten wir halt so einen ganz guten Übergang eigentlich gehabt. Mal am Anfang musste man sich mal so ein bisschen beweisen vielleicht, aber das ging eigentlich, wenn man da die Leute dann auch mal ganz gut beraten hat, nach dem zweiten, dritten Mal, ging das dann ganz gut.
Jens hat vorhin was Interessantes angesprochen, nämlich das Thema Klimawandel. Der verändert ja die Art, wie ihr arbeiten könnt oder mit welchen Sorten von Weinpflanzen ihr arbeiten könnt. Du hast jetzt gesagt, dass du viel gereist bist und dich ja auch schlau gemacht hast im Ausland. Wie bringst du denn das, was du im Ausland gesehen und gelernt hast, rein in den traditionellen Weinbetrieb deiner Familie?
Also alles kann man jetzt natürlich nicht mit reinbringen, weil ja auch teilweise die Betriebe ganz anders aufgestellt waren. Aber man muss halt wirklich sagen, so Kleinigkeiten waren es immer mal oder dass wir halt auch selbst vieles ausprobiert haben. Gerade so draußen im Weinberg, da ist es wirklich einfach so, dass sich allein in den letzten 10 Jahren so viel verändert hat. Von den Wetterextremen her, wir hatten jetzt ein paar Jahre, wo richtig Trockenstress auch war, wo man dann wieder schauen musste, dass die Reben eine gute Versorgung haben, dass der Boden einfach passt und alles. Jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren haben wir nochmal eine neue Anlage, also einen neuen Weinberg gepflanzt. Und das ist halt schon so eine Sache, wo man wirklich ein bisschen aufgeregt ist, weil man pflanzt so einen Weinberg jetzt nicht für 15 Jahre an, sondern so ein Weinberg steht eigentlich 40 Jahre. Und da muss ich mir halt immer ein bisschen Gedanken machen, passt die Rebsorte, und es ist natürlich nicht nur die Rebsorte, sondern auch die Unterlage, die es noch gibt an dieser Rebe. Gerade so diese Unterlage, die ist eigentlich so ein bisschen dafür zuständig, wie nimmt die Rebe die Nährstoffe, das Wasser und alles vom Boden auf, auch wenn einfach mal das Wetter nicht so passt. Und das ist dann schon was, wo man immer ein bisschen nervös ist.
Michele, du hast gesagt, 40 Jahre so ein Weinberg. Was passiert dann ab Jahr 41?
Also der jetzt, den wir neu angelegt haben, der war auch 45 Jahre drin. Aber ich sag jetzt mal, 40 Jahre ist eigentlich schon so das Ziel, was wir haben für unsere Weinberge. Es ist natürlich jetzt nicht nur so, dass ich das für mich anlege, sondern es ist ja dann auch eigentlich schon, wenn man dann die Möglichkeit hat, das an die nächste Generation abzugeben, trifft man halt auch die Entscheidung schon für die nächste Generation. Und es ist jetzt nicht nur so, dass man das Klima bedenken muss, sondern es ist halt auch teilweise, dass man die Maschinen, die ändern sich, was für eine Breite brauche ich zum Beispiel und die Länge und alles.
Andere Frage, Michele. Die schlaflose Nächte beim Winzerin, ja? Ihr seid sehr abhängig von Natur.
Ja.
Nicht?
Ja.
Hast du schon erlebt, dass eine Ernte komplett, auf Deutsch gesagt, am Arsch war, wetterbedingt?
Also 100% nicht, aber circa 50% ja. Und zwar relativ spät im Jahr, und das war 2017. Da hatten wir am 1. August, glaube ich, war das, kam in einer Nacht ein Hagelschlag. Da hat es halt einige von unseren Trauben getroffen gehabt, weil die hatten dann wirklich auch schon Flüssigkeit drinne in den Beeren. Und kurz vorm Herbst hat es dann noch ein paar Mal richtig geregnet gehabt. Und dann steht man halt da und ja, muss halt gucken, dass man mit klarkommt.
Kannst du dann oder ihr Maßnahmen einleiten, um gegen diese doch turbulente Wetterwechsel, die wir auch diese Woche erleben? Geht da was?
Nee, also gerade bei Hagel, nein. Man muss halt immer gucken, wann kommt der Hagel. Das ist nochmal entscheidend, weil wenn er jetzt kommt, wenn noch keine Flüssigkeit drin ist, dann ist es schon so, dass es einen trifft, aber nicht allzu arg, wie wenn jetzt wirklich schon Saft in der Beere drin ist, weil dann fangen die an aufzuplatzen und dann gehen wirklich auch teilweise noch die Wespen mit dran. Und wenn es dann eben noch regnet und die ziehen dann kurz vorm Herbst nochmal richtig Wasser rein, dann platzt es alles auf, da muss man durchgehen mit der Hand. Zum Beispiel, wir lesen halt auch viel mit Maschine. Und wir gehen aber immer mindestens einen Tag vorher durch und alles, was ich nicht drin haben will, wird auf den Boden geschnitten. Und da muss man halt wirklich konsequent sein, weil wenn ich das nicht mache, es gibt so bestimmte Werte, die ein Wein nicht überschreiten darf. Die sind auch gesetzlich festgelegt. Und wenn diese Werte, das passiert zum Beispiel gerade, wenn ein Essigstich drin sein sollte, wenn dieser Wert überschritten wird, muss ich die Weinkontrolle anrufen und muss diesen Tank entsorgen. Das darf nicht mehr in Verkehr gebracht werden oder sonst was. Und jetzt zum Beispiel bei meinem Mann war es jetzt dieses Jahr so gewesen, die hatten dieses Jahr ziemlich stark Frost drinne gehabt. Also da ist 80% von der Fläche hat Frostschaden gehabt. Das ist halt so in der Landwirtschaft. Die Natur ist da der Boss und man muss sich halt immer in der Landwirtschaft darauf einstellen, dass ich nicht nur einen Herbst bedenke, sondern ich habe einen Herbst im Prinzip auf der Flasche, einen Herbst draußen, muss aber dann auch schon wieder für den nächsten eigentlich mich aufstellen.
Man weiß ja soziologisch, dass die junge Generation die Folgen des Klimawandels anders einschätzt als die ältere Generation bei uns im Land. Auch die Gefahren, die dadurch entstehen. Ihr kriegt sie ja wirklich voll ab, wie du es gerade geschildert hast. Ist bei euch in der Branche ein Konsens, dass man darauf reagieren muss? Oder gibt es da noch eine offene Diskussion zwischen den Jüngeren und den Älteren, wie man darauf reagieren muss?
Nee, also ich glaube, das weiß jeder, dass man da einfach schlagkräftiger sein muss. Das ist halt einfach, weil man diese ganzen Wetterextreme viel mehr hat. Natürlich auf manche Sachen kann man einfach nicht reagieren. Da muss man sich einfach so ein bisschen drauf vorbereiten. Aber es bringt natürlich auch teilweise Vorteile mit. Also das muss man wirklich sagen, weil in den 80ern gab es Jahrgänge, da wurde der Riesling nicht richtig reif. Damit haben wir jetzt eigentlich keine Probleme mehr, dass wir jetzt sagen, wir müssen drum beten, dass der Riesling am Stock so reif wird, dass wir den lesen können. Und man ist jetzt nicht mehr im November drinne, wo man schon gucken muss, friert es jetzt alles schon weg, bevor es reif wird. Also mein Papa, der hat dann noch so 1-2 Jahre, wo er dann erzählt hat, da war die Säure, die war so hoch gewesen, aber man musste halt einfach die Sachen lesen, weil das Wetter war halt dementsprechend nicht so.
Jetzt habt ihr ja auf der einen Seite das Extremwetter, was ihr nur bedingt beeinflussen könnt. Und auf der anderen Seite habt ihr den Konsumenten, den ihr auch nur bedingt beeinflussen könnt. Jetzt ist der deutsche Konsument von Nahrungsmitteln ja, ich sag mal, landläufig einer der schwierigsten, den es auf der Welt gibt. Wir Deutschen geben kein Geld aus für Essen. Ich kann mich noch erinnern, als ich habe in Mainz lange gelebt und da hatten wir mal eine Weinverkostung von einem kalifornischen Weingut, einem sehr bekannten. Und als dann die Dame, die sich sehr bemüht hat, die Preise für die Flasche aufgerufen hat, sind wir vom Lachen fast vom Stuhl gefallen, verglichen mit den rheinhessischen Preisen. Dann haben wir natürlich noch den Lebensmittel-Einzelhändler Aldi, Lidl und Konsorten, die sich da ja auch brutal breit machen. Das ist ja wie so eine Daumen Schraube, stelle ich mir da vor, die von beiden Seiten irgendwie immer angezogen wird. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung, vor der ihr jetzt steht in den nächsten paar Jahren, um dieser wundervollen Kunst und dieser Liebe, die ihr da reinsteckt, jeden Tag stundenlang mit den Pflanzen zu arbeiten, dass ihr da auch irgendwo den Wert kriegt, den ihr verdient?
Also das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, weil man muss sich ja auch überlegen, ich meine, der Markt ist halt jetzt viel globaler und es ist auch viel einfacher, auch von anderen Ländern die Weine zu bekommen. Teilweise sind da ja auch die Produktionskosten niedriger und alles. Und es ist halt doch schon so, dass man halt irgendwie seinen eigenen Weg finden muss, auch seine Persönlichkeit damit reinzubringen. Weil ich glaube, nur über ich habe einen guten Wein, verkauft man seinen Wein einfach nicht mehr. Wir machen zum Beispiel auch viele Veranstaltungen noch mit oder wir haben tatsächlich auch gerade so noch in den Großstädten, also in Hamburg oder in München, haben wir noch viele Weinkunden, wo tatsächlich schon die Großeltern Wein bekommen haben von uns und jetzt teilweise wirklich dann die Enkel Wein abnehmen und da dann schon welche wieder mit im Haus wohnen, die dann auch jetzt unseren Wein bekommen. Aber das darf man halt nicht für selbstverständlich nehmen, weil es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo die Leute ihren einzigen Winzer hatten. Zu dem sind sie gefahren, haben sich irgendwie 200 Flaschen ins Auto geladen und sind dann heimgefahren. Wenn man so Kunden hat, muss man für die wirklich sehr, sehr dankbar sein, weil die einem dann halt auch wirklich vertrauen. Da muss man dann halt auch immer gucken, dass man die dann richtig berät und dass man da nicht einfach sagt, der Wein muss jetzt weg, den schwätze ich den jetzt auf, sondern halt wirklich, man hat ja dann irgendwann so ein Gespür für, was trinken die Leute gerne. Wir haben, dadurch, dass wir halt auch sehr, sehr viel Riesling haben wir den halt wirklich auch teilweise unterschiedlich ausgebaut. Und da kann ich dann schon immer sagen, hey, dieses Jahr bitte nicht den nehmen. Ich weiß, den nehmt ihr immer, aber nehmt diesmal den, der passt eher so in euer Geschmacksbild rein. Und wir haben halt zum Beispiel auch noch sehr viel Sekt, was ja eigentlich für so ein kleines Weingut nicht unbedingt typisch ist. Aber das war jetzt tatsächlich auch so in den letzten Jahren, wo das sehr viel nachgefragt wurde, weil auch einfach dieses Sektthema, was ja früher in Deutschland auch sehr verpönt war, der deutsche Sekt, das hat sich einfach auch sehr gewandelt in den letzten Jahren. Da gibt's jetzt auch einfach super Sachen auf dem Markt von der Qualität her. Das hat sich einfach alles geändert und da kann man wirklich so viel ausprobieren beim Sekt. Deshalb das einfach so ein Thema, was ich auch selbst sehr liebe.
Gibt es, Michaela, das würde mich interessieren, Geschmäcker entwickeln sich weiter, auch wetterbedingt und so weiter. Wie macht ihr das, wenn es darum geht, sagen wir mal, einen Wein im Einklang zu bringen mit neuer Geschmack-Trend? Analysiert ihr die Geschmäcke bei euch dann jede Saison und schaut mal, wie man in Anführungszeichen umbauen kann, um diesen Geschmack zu erreichen?
Also wir gucken tatsächlich so ein bisschen, so in den letzten Jahren ist jetzt doch wieder ein bisschen mehr süß gegangen oder halbtrocken, eher trocken in dem Bereich. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von, dass ich jetzt sage, das ist jetzt der aktuelle Weintrend, also muss ich jetzt dafür was machen. Ich gucke eher, was ist unser Stil, weil das lieben eigentlich auch unsere Weinkunden.
Ja.
An unserem Stil muss ich halt immer ein bisschen arbeiten. Also ich habe einen meiner Lieblingsweinberge, das ist der Engelmannsberg. Da habe ich jetzt seit 2 Jahren so ein bisschen angefangen, dass ich da immer noch Träubchen nochmal ein bisschen was von den Trauben, die ich wirklich mit der Hand abzupfe, dann nochmal mitvergehe, dass da einfach nochmal so ein bisschen mehr Grip mit reinkommt in den Wein. Und da haben halt auch wirklich viele kleine Tanks, wo ich dann halt auch wirklich mal hier und da was ausprobieren kann. Zum Beispiel haben wir Cuvée aus Riesling und Weißburgunder. Cuvée hat ja auch nicht, also zumindest vor ein paar Jahren hat er das jetzt auch nicht den besten Ruf. Und dann haben wir halt gesagt, wir starten erstmal mit einer kleinen Menge, gucken, wie es überhaupt angenommen wird. Da musst du halt auch wirklich, wenn du sowas Neues reinnimmst, musst du halt auch wirklich erstmal ein bisschen erzählen und erklären bei den Kunden. Und dann haben wir gesehen, okay, es wird so gut angenommen. Das haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr sogar im trockenen und im halbtrockenen Bereich.
Viele kleine Weingüter sind ja mittlerweile sehr experimentell in der Markenbildung, im Vertrieb unterwegs. Die haben tolle Etiketten auf ihren Weinen, die machen tolle Kreationen. Die haben dann so schöne Namen wie Sommerfrische, Liebe, Herzblut, keine Ahnung. Also was, womit die Menschen positive Dinge verbinden können. Findest du sowas gut? Macht ihr sowas auch?
Also ich bin tatsächlich bei den Namen nicht so sonderlich kreativ, aber dafür muss ich halt sagen, ist so die Etiketten, das sind so ein bisschen meine Lieblinge, weil ich mal halt auch ganz gerne. Und im Prinzip hat das halt bei uns so ein bisschen angefangen gehabt. Wir haben für unseren Wein des Sommers haben wir ein neues Etikett gebraucht, weil wir eben umgestellt haben auf andere Etiketten. Und wir lassen die eben bei einer kleinen Druckerei im Nachbarort drucken. Und die haben dann mit mir angefangen, meine gemalten Sachen oder zum Beispiel auch im Sommerwein ist eben so ein alter Holzschnitt von mir drauf, den ich mal gemacht habe. Die haben das dann wirklich mit mir angefangen, die Sachen so umzusetzen, meine Bilder, dass ich die jetzt immer auf Etiketten draufbringe. Und da habe ich eben so ein paar Sonderlinien, wo ich dann meine eigenen Bilder auf den jeweiligen Sachen drauf habe. Oder wie zum Beispiel jetzt für meinen Opa gab es dann eben so ein bisschen den klassischen Riesling zwischen trocken und halbtrocken. Das ist dann die Flaschenpost und da ist dann auch mein Opa mit drauf und noch so ein paar Sachen hier aus Hattenheim, die halt besonders für unseren Ort stehen. Da muss ich sagen, da habe ich auch ziemlich Spaß dran. Und jetzt auf dem Hessentag war mein Fritzlar. Da hat dann zum Beispiel auch mit dem Inhaber von so einem kleinen Klamottenladen habe ich mich unterhalten gehabt. Der macht auch selbst vieles in Siebdruck. Und der hat dann tatsächlich das Bild für mich umgesetzt gehabt vom Sommerwein, was ich jetzt auf jeglichen Pullis und T-Shirts und so drauf habe. Das hat er dann alles mit der Hand per Siebdruck noch drauf gemacht.
Ist sowas eine Spielerei, ein Hobby oder ist sowas mittlerweile essentiell, um in diesem beinharten Wettbewerb als kleines Weingut bestehen zu können?
Ich denke, dass das schon sowas ist, was einen dann vielleicht auch so ein bisschen ja aus dieser Nische einfach rausholt. Wir haben jetzt 80% Riesling, wie es bei uns Großteil von der Fläche her im Rheingau ist und so weiter, dass jeder einfach seinen Weg finden muss. Also bei mir ist es halt wirklich so ein bisschen das Künstlerische. In der Freizeit habe ich nicht mehr so viel Zeit leider dafür, aber dann kann man ja immer sagen, das ist für die Arbeit und dann kann man das wirklich auch gut umsetzen.
Ich hab gerade mal gegoogelt, 10 lustige Weinnamen. Da will ich nur mal einen rausgreifen. Ein Winzer aus New York hat seinen Wein 69 Ways to Have Fun genannt und schreibt auf seiner Webseite, wie der lange vermisste BH, den man unter dem Strip-Poker-Tisch liegen gelassen hat, serviert man diesen floralen Wein am besten geheim und enthüllt ihn dann langsam. Ist er einmal im Spiel, bringt er sie in Fahrt. Und das bleibt natürlich auch irgendwo im Kopf, ne? Ich glaube schon, zur Markenbildung gehört das mit dazu, zur
Ja.
Differenzierung und ähnlich wie eben auch ansonsten so Markennamen, ja, Just Do It und so weiter. Die Leute müssen dich
Ja.
irgendwo im Kopf behalten, gerade bei dieser wahnsinnigen Auswahl. Also wenn ich in Edeka gehe, da stehe ich dann vor dem Weinregal und bin schlichtweg erschlagen, weil mir auch niemand wirklich weiterhilft, ne? Also weiterhilft man mir nur, weil da ist rot und weiß. Okay, danke. Dann stehen die Länder drüber. Als Nicht-Weinkenner sagt mir das auch nicht viel. Da ist keinerlei Hilfe und wo gehe ich dann hin? Aufs Etikett und sag so, ah, der sieht ja geil aus. Der heißt Nacktarsch, wie witzig, ja? Dann gehe ich kurz ins Handy, guck, Nacktarsch ist einigermaßen okay, kann man trinken. Dann bringe ich den mit nach Hause, weil ich weiß, meine Freunde lachen sich an Ast, ja? So, ist das jetzt eine ideale Auswahl eines hochwertigen Weines? Sicherlich nicht, aber es hilft.
Ja, vor allen Dingen so geht man halt einfach schon mal an den Wein ran und hat schon mal so ein bisschen die Hürde übersprungen. Und wenn man dann sagt, hey, der hat mir geschmeckt, dann sagt man vielleicht, war von dem und dem Wein gut, ich probiere nochmal einen anderen. So haben wir es tatsächlich bei unserem Sommerwein, das Etikett, das bleibt bei den Leuten total drin, weil der hat halt so eine knallblaue Farbe. Und ja, ursprünglich war das eigentlich mal von so einem Foto, von einer Ballettaufführung oder sowas war das gewesen und sieht halt ein bisschen so aus wie eine halbnackte Frau, die halt so ein bisschen sich überkreuzt, dann da sitzt und dann ist es immer, ja, ich hätte gern die blaue Flasche mit der nackten Frau drauf.
Michele, eine Frage von meiner Seite. Also ich kenne mich mit Weißwein eigentlich überhaupt nicht aus. Ich habe ganz früher hin und wieder mal ein Chablis getrunken, das hat mir damals gut geschmeckt, aber irgendwann habe ich gesagt, ich trinke nur noch Rotwein. Ich habe mal früher, als ich studiert habe, geraucht, Kaffee getrunken und einen Magengeschwür bekommen. Da hat mein Arzt gesagt, hör auf jetzt mit Weißwein, höchstens ein Gläschen Rotwein. was ich dich fragen will, es gibt für mich und es gab für mich eine Revolution in Rotwein, insbesondere in Österreich. Die haben ja diese Krise gehabt mit Skandal und so weiter vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem, also als ich zuerst nach Österreich gegangen bin, Skifahrer, gab es zwei Weine. Ganz einfache Weine. Ich habe die nicht mehr im Kopf. Jetzt sind die Weine in Österreich und Südtirol sowieso Weltklasse-Cuvées. Also es sind fast 99,9% Cuvées. Ja, würdest du sagen, dass die Österreicher das richtig gut gemacht haben und noch gut machen? Und gibt es da vergleichbare Entwicklungen zum Beispiel in Rheingau?
Also das finde ich auf jeden Fall schon, dass sie das sehr gut gemacht haben. Es ist halt immer, wenn man am Boden liegt oder halt irgendwas komplett zusammengebrochen ist, wie damals mit dem Glykol-Skandal oder zum Beispiel auch in Südtirol war es ja auch so, dass die Wirtschaft total eigentlich am Ende war und die dann halt einfach gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal 150% geben, weil ansonsten gibt's hier nichts mehr.
Ja.
Und dadurch haben die ja wirklich alles reingesteckt und haben halt auch relativ gut zusammengearbeitet. Also gerade so, was ich in Südtirol mitbekommen habe, war da halt auch die Werbung richtig dahinter und haben da wirklich extrem viel umgekrempelt. Ja, ich finde schon, dass es auch jetzt im Rheingau so langsam ist, dass man wirklich sagt, so gerade so unter Jungwinzern, es ist eigentlich schon so, da einiges tut, dass man halt vielleicht auch mal ein bisschen andere Veranstaltungen macht, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen jüngere Leute mal mit reinholt. Zum Beispiel eine Veranstaltung, die ich immer total liebe, die mir total viel Spaß macht, ist, wir stehen mit 4 oder mit 5 Winzern in einem Maislabyrinth drinne. Das machen die eine von einem landwirtschaftlichen Hof. Dann kriegst du ein leeres Glas Wein. Kriegst ein Kärtchen, da stehen alle Winzer drauf und dann musst du uns quasi abends oder teilweise nachts im Labyrinth suchen und kriegst dann überall ein Gläschen Wein, wenn du uns findest. Und das sind halt einfach so Sachen, wo halt mal wieder ein ganz anderes Publikum hinkommt, die dann wirklich auch später noch auf den Hof kommen und dann auch daheim wieder noch was für zu Hause holen.
Michele, apropos euch finden, ich mache dir eine Versprechung oder du könntest das auch als Droge interpretieren. Wir waren im Sommer in Bingen in diese wunderbare, ich mache vielleicht doch Werbung dafür, Papereien. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, das Hotel. Wir werden jetzt da ein bisschen häufiger hingehen und wenn wir nach Bingen gehen, dann werden wir zu dir rübergehen. Ich sag dir vorher Bescheid und vielleicht kannst du mich überzeugen, meine Liebe für Weißwein nochmal zu entdecken.
Oh.
Ja.
Ich brauche 50 Minuten nach Bingen von mir hier in Bad Vilbel, ja. 50 Minuten. Ich brauche 7 Stunden nach Südtirol. Also, das ist sehr schade, dass mein Geschmack noch auf Rot limitiert ist.
Da hast du eine große Aufgabe bekommen, ja. Da musst du berichten, wie es gelaufen ist. Paul hat was Interessantes angesprochen, das Thema Ausland, Österreich, ja. Du bist sicherlich nicht die einzige junge Winzerin oder junge Winzer, die viel Zeit im Ausland verbracht hat, bevor ihr eingestiegen seid. Da bringt ihr natürlich Einflüsse mit. Wie weit trägt ihr denn das, was ihr im Ausland gesehen habt oder gelernt habt, rein in den traditionellen deutschen Weinbau?
Also ich finde, das ist halt allein schon mal dieser Blick irgendwie in den Weinbau oder halt auch, wie man miteinander umgeht, dass das schon mal extrem viel ausmacht. Ich meine, man hat ja nicht nur Weinbau gesehen, sondern man hat halt wirklich mehrere Monate da gelebt gehabt, hat da halt auch andere Leute kennengelernt. Und zum Beispiel gerade in Südtirol und in Österreich war es halt schon so, dass allein diese Einstellung, was wir vorhin hatten mit Lebensmitteln, die nicht viel wert sind, ist halt dort was ganz anderes. Also das war schon allein, dass man das wirklich auch versucht hat, auch seinen Kunden dann weiter zu transportieren, diese Erfahrung, dass man da vielleicht auch einfach manchmal gesagt hat, okay, vielleicht muss ich das einfach auch mal den Kunden mehr zeigen, was ich überhaupt mache, weil es kommen ja schon viele auf den Hof und denken, ich gehe in die Lese, ich hole die Trauben rein, pack die auf eine Flasche oder tu die nochmal kurz in den Keller, pack die auf eine Flasche, fertig ist der Wein. Dass ich da halt viel mehr Arbeit drin habe und das halt auch nach außen transportieren muss vielleicht und diese ganze Einstellung halt auch zur Nahrung wirklich weiterbringen muss. Das ist vielleicht schon mal so eine Sache, die einen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen geprägt hat. Natürlich auch andere Rebsorten, wobei ich halt sage, ich will auf gar keinen Fall anfangen, so einen kompletten Bauchladen an Rebsorten irgendwie anzufangen, sondern so ein, zwei neue, also gerade so diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Da gibt es ja jetzt auch eigentlich ein paar ganz spannende. Das wäre zum Beispiel so das Nächste, was ich halt ganz gerne machen würde. Oder zum Beispiel halt auch bei der Vergärung habe ich zum Beispiel auch ein, zwei Sachen gerade so aus Südtirol mitgenommen, dass ich da einfach während der Gärung ein bisschen anders dran gehe. Habe dann mich wirklich auch mal getraut, die Weine noch mal ein bisschen länger auf der Vollhefe liegen zu lassen. Musste mich natürlich bei uns auch einfach so ein bisschen erstmal reinfühlen. Weil es ist halt schon so, man muss seine Weinberge vor allen Dingen erstmal kennenlernen, weil es ist nicht so, dass jeder Weinberg gleich reagiert, sondern der eine Weinberg hat eher die Wehwehchen, der Weinberg ist eher bei Regen ein bisschen anfälliger und so weiter. Und bei uns ist es halt noch so ein ganz alter Weinkeller ohne Tankkühlung oder sowas. Da musste ich mich halt wirklich auch so ein bisschen rantasten.
Das ist ja eigentlich ein tolles Setting für sagen wir, eine Mischung aus Innovationsgeist, der von den Jungen reingetragen wird, und unglaublichen Erfahrungswerten, die die Alten haben. Die wissen, wie der Weinberg tickt, die den Weinberg verstehen. Wir hatten das Thema ja schon öfter hier bei unserem Podcast, so diesen Generationendialog, um da das Beste rauszuholen. Was hast du denn für Tipps, wie man aus so einem Setting das Beste rausholen kann oder was man vielleicht machen kann, um da eine sehr intensive Veränderungsdynamik zu entfachen?
Also ich muss halt sagen, bei mir, ich war da eigentlich ganz dankbar drum, weil ich hatte schon während dem Studium meinen eigenen Weinberg. Der hat genau 10 Reihen gehabt. Das bedeutet, ich habe da schon mal ausprobiert, 5 Reihen wurde das und das gemacht und 5 Reihen dann eben nicht. Also da habe ich dann schon immer mal gesehen, bringt es überhaupt was oder nicht? Bei manchen Sachen haben wir dann tatsächlich alle Weinberge so umgestellt gehabt. Muss man natürlich auch immer wieder die Jahrgänge dann beobachten, wenn das jetzt so ein Null Problem Jahrgang ist, dann passiert da halt auch nicht wirklich was. Mein Papa war da auch eigentlich immer ganz offen, dass man halt wirklich erstmal in kleinem irgendwelche Versuche gemacht hat oder halt auch beim Weinausbau mal bei einem Tank das Ganze ausprobiert hat und dann halt gesagt hat, hey, das funktioniert super, das verändert das und das nochmal. Wir machen es jetzt im nächsten Jahr wirklich auch bei den anderen so. Und wenn es halt mal nicht funktioniert hat, dann wusste man halt auch schon mal Bescheid oder wusste schon mal, auf was man dann im nächsten Jahr achten muss.
Ganz anderes Thema, Drops of God. Hast du den Film gesehen?
Nee, leider nicht.
Oh, das musst du dir anschauen.
Schreibe ich mir direkt auf.
Also auf Netflix ist das eine Serie, da geht es um Wein. Da geht es nämlich um eine junge Frau, die Erbin ist eines sehr berühmten, ja, Weinautors auch, der entsprechend, ich weiß nicht, heißt der Michelin auch, diesen Wein, nee, Wein, den Weinguide jedes Jahr gemacht hat. Und sie muss sich aber der Konkurrenz stellen ihres Halbbruders, den sie gar nicht kannte oder gar nicht wusste, dass sie davon einen hat. Und dann müssen die in einen Wettbewerb, wo es darum geht, die besten Weine dieser Welt auch zu erkennen und so weiter. Und das hat die Wertigkeit von Wein so wahnsinnig schön auch gezeigt. Fand ich ganz, ganz großartig und hat mal wieder gezeigt, wie viel Handwerk und wie viel Wert da drin steckt. Die Frage ist, wie sehr müsst ihr dann quasi anfangen, euch zu überschminken, wie auf der Theaterbühne, damit die Leute tatsächlich auch kommen und eure Show würdigen? Also wie weit müsst ihr in die Events reingehen, wie weit müsst ihr ins Community-Bilden reingehen, wie weit müsstet ihr in die Welt gehen sozusagen, um euch auch als kleiner Winzer dort entsprechend zu präsentieren, damit die Menschen euch wahrnehmen.
Also ich muss sagen, dass da zum Beispiel Instagram tatsächlich ganz dankbar für ist, weil ich habe es wirklich dann teilweise gehabt, gerade so während Corona, dass dann mal Freunde gefragt haben, ja, was machst denn du aktuell eigentlich? Oder ja, hier, ich bin jetzt dann und dann zu Hause, zum Beispiel auch eine Freundin, die hat da gerade ihren Job gewechselt gehabt und die hatte dann nochmal so ein paar Wochen dazwischen. Da hat die mich halt einfach immer mal im Weinberg besucht gehabt oder ein anderer Freund, der ist dann einfach mal mit rausgegangen und so weiter. Und da merkt man einfach selbst, weil für mich ist das ja eigentlich alles selbstverständlich, was wir da machen, weil wir machen es halt schon ewig und ich kenne es halt nicht anders. Und dann war es halt immer so, dass man dann halt mit Freunden, die nichts mit Weinbau zu tun hatten, irgendwie mal raus ist oder so. Ah ja, das muss man jetzt machen und das noch und das noch. Ah, okay, gut, das wusste ich gar nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt gewesen. Bin da auch wirklich manchmal ein bisschen faul, also ich müsste da tatsächlich noch mal mehr machen. Aber das war wirklich so ein Punkt gewesen, wo ich mir dachte, Ja, die Leute verstehen es eigentlich gar nicht so, was man alles machen muss und vielleicht auch, dass man manchmal wirklich da liegt und sich denkt, wenn jetzt ein Mordsunwetter ist und gerade so im Herbst, wir hatten den einen Herbst gehabt, der kam an einem Tag 30 Liter runter, da hockt man halt daheim und wird ein bisschen nervös. Ja, oder wenn man dann halt auch rumfährt, das ist dann für die Leute so, man fährt rum und nascht ein bisschen Trauben. Für mich ist es halt so, ich probiere die Trauben, denk mir, sind die jetzt schon so weit oder muss ich vielleicht doch morgen lieber den Weinberg lesen? Und manchmal machen da tatsächlich, gerade wenn das Wetter unbeständig sind, ein paar Tage schon was aus.
Okay, eine letzte Frage von mir. Ich finde das faszinierend. Dein Highlight als Winzerin im Jahr. Also ich kann es mir vorstellen, wie gesagt, ich war sehr, sehr beeindruckt, war lange nicht in Rheingau. Das ist so schön. Und ich kann es mir vorstellen, wenn ich Winzer wäre, dann das Gefühl, oben auf meinem Weinberg zu stehen, trotz meinen Rücken, und runterzuschauen auf diese wunderbare Rhein und die Fähren, die immer vorbeifahren und rüberfahren, das muss doch ein geiles Gefühl sein, oder?
Ja, also ich muss sagen, das liebe ich schon. Vor allen Dingen, ich
Ja.
liebe es auch teilweise, einfach mal alleine im Weinberg zu sein.
Ja.
Gut, ich höre mir auch viel Podcast an oder so oder halt auch mal Musik, telefoniere auch mal mit anderen, aber manchmal denkt man sich einfach nur, ich will jetzt nur in meinem Weinberg sein, will meine Ruhe haben und fertig. Und wir haben auch manche Weinberge, die sind so mehr an Wegen, wo man schon weiß, da kommt jetzt wieder der mit dem Hund vorbei, der Wanderer oder was weiß ich nicht. Wenn man
Ja,
schlecht
ja.
drauf ist, hat man dann einen Weinberg, der ist so ein bisschen eher abseits, wo Wege sind, da kommen nicht so viele Leute vorbei, dann geht man mal in den Weinberg und
Hast du auch einen Stuhl auf deinem Weinberg, damit du dich hinsetzen kannst?
nee, aber in ein, zwei Weinbergen gibt es tatsächlich nebenbei Bänkchen, wo man sich dann auch mal hinsetzen kann.
Das ist anstrengend, die ganze Zeit zu stehen,
Ja,
oder?
Michael ist noch jung, Paul.
Was weißt du, Michael?
Michael ist noch jung.
Ja.
Ich auch. Hallo.
Aber ich bin ja auch immer mit dem Auto draußen, weil gerade so die ganzen Sachen dann mitschleppen oder so. Und dann, gerade wenn es jetzt vor 2 Tagen waren es ja auch wieder über 30 Grad gewesen, da bin ich immer ganz dankbar, wenn mein Dach über dem Kopf ist.
Du kannst in deinem Traktor sitzen.
Ja, wobei mein Auto fährt sehr viel Weinberg. Also ich habe so eine kleine süße alte Karre, die gebe ich glaube ich auch nicht mehr her und
Okay.
der kann schon fast von selbst rausfahren. Der weiß schon, wo er hin muss.
Ein letztes Thema, Michaela, das Thema Netzwerke. Du engagierst dich zum Beispiel in Vinissima. Das ist ein sehr bekanntes Netzwerk von fast 500 jungen Winzerinnen, speziell aus Deutschland. Es ist natürlich jetzt ein relativ harter Wettbewerb untereinander, haben wir darüber gesprochen. Wie tauscht ihr euch denn in so einem Netzwerk aus, gerade eure Erfahrungen, eure Strategien, Dinge anzuschieben, Dinge anders zu machen? Und inwiefern müsst ihr da das Konkurrenzdenken noch überwinden bei diesem immer kleiner werdenden Kuchen in eurer Branche?
Also ich muss sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss natürlich auch sagen, Vinissima sind nicht nur Winzerinnen, sondern generell Frauen aus der Weinwelt. Also da sind auch welche, die haben einen Weinhandel, die eine arbeitet für eine Agentur, da hat selbst eine kleine Agentur, wo sie dann eben im Bereich Werbung ist und es gibt Regionalgruppen. Also wir haben zum Beispiel Rheingau Hessische Bergstraße, haben wir eine Gruppe, wo halt dann viele Veranstaltungen stattfinden. Aber man kann jetzt auch sagen, hey, ich bin heute zum Beispiel in Freiburg, findet eine Veranstaltung bei euch statt und dann kann man bei denen teilnehmen. Und das ist eigentlich echt ganz cool, weil man tauscht sich halt einfach aus. Wir haben, wie bei den jungen Winzern, bei uns im Rheingau auch, haben wir eine WhatsApp-Gruppe hier für die Regionalgruppe Vinissima im Rheingau. Und da ist es echt so, wenn man mal irgendwas braucht, auch kurzfristig, schreibt mal schnell rein und sagt, kann mir jemand helfen? Welches System nehmt ihr dann dafür? Hat nochmal jemand eine Palette Flaschen? Unsere Bestellten kommen erst eine Woche später. Wir brauchen noch für morgen eine oder sonst was. Und ich muss sagen, sowas ist halt Gold wert, weil bei Vinissima ist halt eigentlich auch so ein bisschen der Vorsatz, man denkt ja jetzt, es hocken 50 Frauen aufeinander oder so. Es gibt nur Zickenkrieg, aber bei Vinissima ist es eigentlich so, dass wirklich die Vorgabe ist, sowas darf einfach nicht passieren. Und man ist da auch am Anfang erst ein Probejahr sozusagen mit dabei und schaut dann eben, ob das passt oder nicht. Und dann ist man wirklich festes Mitglied und kann sich dann eben auch für die unterschiedlichsten Veranstaltungen anmelden. Also da sind auch Sommeliers mit dabei oder so. Da gibt es dann nochmal spannende Proben oder man hat einfach mal einen Stammtisch, wo man sich irgendwo trifft und kann ein bisschen quatschen. Also gerade solche Sachen sind wirklich Gold wert.
Wir könnten ja, Michael, wir könnten ja die TPE Rheingau-Stammtisch.
Bei Michaela auf dem Hof. Ich glaube, da wird der ein oder andere kommen. Ja, keine schlechte Idee. Michaela, ich finde es sehr interessant, dass du uns mitgenommen hast in deine kleine, aber sehr schöne Welt des Weinbaus und uns berichtet hast von den Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert seid und auch von dem Enthusiasmus, mit dem ihr das Ganze angeht. Wir wünschen dir alles Gute und sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit bei uns.
Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Und es ist einfach immer schön, wenn man nochmal andere Einblicke in das Thema Wein bekommt, weil gerade durch solche Unterhaltungen merkt man eben doch auch immer mal wieder, oh, da wird vielleicht immer so drauf geschaut und es ist einfach immer schön. Vielen Dank.
Super. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere außer Paul, Jens und mir auch noch Lust bekommen hat, deine Weine mal zu probieren. Also man findet dich im wunderschönen Hattenheim im Rheingau. Ich poste mal deine Internetadresse und dein Instagram-Profil, das du erwähnt hast, hier in die Shownotes. Also wer Lust hat, kann da auch da mal reinschauen. Und ja, wenn ihr bei Michaela anklopft, grüßt vom Podcast TPE, dann weiß sie Bescheid und dann gibt's wahrscheinlich ein ganz besonders schönes Etikett für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einige schöne sonnige Wochenenden und Wochen, die vor uns liegen. Wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir sind in 3-4 Wochen wieder da. Wir lassen es jetzt über die Sommerzeit ein bisschen ruhiger angehen. Wir hoffen, ihr fandet unsere heutige Weinreise interessant und vielleicht hören wir uns dann mit dem nächsten Thema wieder. Viele Grüße senden euch Paul, Jens und Michael zusammen mit Michaela. Bis bald.